Nee? Guck mal, ich habe einen ganz tollen Einstieg hier. Guck mal. Ja, einen schönen guten Morgen. Steffen Höhme aus der Gemeinde Mülheim an der Ruhr. Genau, meine Frau Elke. Wir freuen uns, wie jedes Jahr einmal hier bei euch in Borken sein zu können. Genau, und hier habe ich ein wunderschönes Einstiegsobjekt. Was ist das? Eine was? Da bin ich gleich aufgeflogen, billig. Ja, die ist gebraucht. Keine Qualität. Ja, genau. Ich hab extra die älteste mitgenommen, das ist tatsächlich so. Und damit die günstigste, falls ich die nämlich hier liegen lasse, dann ist es nicht so schlimm. Genau. Wir haben auch noch bessere. Genau, aber wie jedes Jahr, jetzt so, ne, ich darf das Wort fast nicht sagen, Herbst, merke ich so, dass es im Garten jede Menge Sachen gibt, die da gewachsen sind und die müssen irgendwie weg. Ne? Und dieses Gerät wird mich jetzt in den nächsten Wochen, auch wenn es billig, ne, vielleicht nicht dieses, aber das Bessere, wird mich in den nächsten Wochen dermaßen beschäftigen und ich werde schneiden ohne Ende, wie jedes Jahr. Neben der Arbeit in der Gemeinde habe ich noch einen kleinen Auftrag an einer Schule. Und auf dem Weg zur Schule, so, wenn es nur irgendwie geht, fahr ich diesen Weg mit dem Fahrrad. Genau, da ist es schon. Genau, könnt ihr das sehen? Da ist es ein Fahrradweg, also links die Autos, da ist ein Fahrradweg. Und rechts, ne, also das Grüne da, ne, das sollte, könnt ihr das auch, kannst du es auch sehen? Ganz schwer da, ne, aber geht. Also rechts, das Grüne, das sollte da nicht sein. Und es ist fast nicht möglich, da als Fahrradfahrer auf dem Fahrradweg an der Stelle durchzufahren. Also es sieht jetzt hier noch harmlos aus, aber es kommen noch 3-4 weitere Bäume, wo es noch mehr zugewachsen ist. Ne? Also wo ich quasi mehrere Möglichkeiten habe, mich diese Situation zu stellen. Und ich habe mir irgendwann mal so jetzt in der letzten Zeit überlegt, was mache ich jetzt damit? Möglichkeit 1, ich weiche an der Stelle, wo der Baum ist mit diesem Grünzeug und den Weg versperrt, ich weiche auf den Fußweg aus mit dem Fahrrad. Ne? Wer würde das auch so machen? Nicht, wer würde es nicht machen, sondern wer würde es so machen? Trau dich ruhig, melde dich ruhig. Genau, also es waren nicht so viele, aber genau. Mhm. Dann gibt es ja noch die Möglichkeit, weil das ja ein städtischer Radweg ist, ne, irgendwie bei der Stadt anzurufen und irgendwie zu sagen, da ist ein Fahrradweg, der ist zugewachsen, da kommt keiner mehr durch, ne, schneiden Sie das bitte mal weg. Und ich weiß nicht, wie das in Borken ist, aber in Duisburg ist es gar nicht so leicht, ne, an die entsprechende Stelle bei der Stadt zu kommen, um das Anliegen vorzutragen. Wer würde sich dieser Möglichkeit anschließen? Das sind ja fast genauso wenig. Was machen denn alle anderen? Auf die Straße fahren. Die Möglichkeit habe ich noch gar nicht gesehen. Auf die Straße fahren. Okay, danke. Aha. Ja, ich sehe.
Die Stadt hatte ich mal angerufen und die haben auch eine Stelle nicht durchgeschnitten. Ich habe das Gefühl, die haben Angst vor dem Besitzer.
Ja. Kann sein, dass der Fußweg schon privat ist. Glaube ich aber eher nicht. Also wirkt so wie alles städtisch. Okay, aber ich habe noch eine dritte Möglichkeit für alle die sich jetzt noch nicht gemeldet haben. Ich habe nämlich eines Morgens tatsächlich diese billige, einfache Rosenschere mitgenommen, falls es irgendwie schief geht und die wegkommen, ne, ist ja nicht so schlimm, und habe mir den Weg freigeschnitten.
Aber dann machst du die strafbar.
Genau. Und es ist tatsächlich so, das Gewissen hat unwahrscheinlich bei mir angeschlagen, als ich das gemacht habe. Genau. Ah nee, ich will es auch noch nicht verraten. Also ich habe diese dritte Möglichkeit, weil es ja illegal ist, habe ich das nur als Möglichkeit in mir vorgestellt, imaginär. Ne? Ich will es noch nicht verraten, was ich gemacht habe. Genau. Und jetzt habe ich mir vorgestellt, ich schneide da auf öffentlichen Grund an irgendwelchen Bäumen rum Und die Leute, die vorbeigegangen sind, die da wohnen, die haben alle ein bisschen merkwürdig geguckt. Ne? Ich sah nicht aus wie so ein städtischer Mitarbeiter. Ne? Was macht der da mit den Bäumen? Wer würde sich dieser illegalen Möglichkeit anschließen? die das illegal rausgehauen hat. Eine. Ne? Dann, genau. Ich Genau, da kann man schön, kann man den Vormittag schön rumkriegen, ne? Genau. Genau, und jetzt könnten wir ja diesen verbleibenden Vormittag nutzen, um uns da mal so richtig drüber auszulassen. Ne? So, wir könnten uns vielleicht so ein bisschen so in Gruppen setzen, so wer welche Fraktion, alle, die meisten haben es ja noch gar nicht gemeldet, vielleicht sind alle anderen, ne, die vierte Möglichkeit, auf die Straße fahren und ausweichen. Aber jetzt könnten wir mal so richtig kräftig miteinander diskutieren, welche Möglichkeit denn illegal ist und verworfen werden muss oder sich trotzdem anzuschließen wäre und welche Möglichkeit die bessere und die schlechtere ist. Machen wir natürlich nicht, aber um uns das vorzustellen, das würde doch gehen, oder? Dass wir so miteinander so richtig scharf diskutieren, ne? Könnten wir uns vorstellen, ne? Und dann kommt vielleicht noch jemand mit einer fünften Meinung und dann wird die total vom Tisch gewischt. Wie kannst du denn das annehmen? Das ist ja noch illegaler. Also, ne, das ist jetzt vielleicht ein Thema, was jetzt vielleicht nicht direkt mit Gemeinde zu tun hat, aber ein Thema, über das sich auch trefflich streiten ließe. Und damit sind wir eigentlich schon beim Thema, also das Thema, was ich heute Morgen mitgebracht habe, also nicht streiten, sondern sozusagen das Gegenteil, Einheit. Berufen zur Einheit. Klingt jetzt so ein bisschen auf den ersten Blick so, als wenn es nur eine Möglichkeit gäbe, ne, auch mit solchen Situationen umzugehen. Mal sehen. Ich fange mal mit dem ersten an, berufen. Ne, also die Sache mit der Einheit, berufen zur Einheit, das ist nicht so eine automatische Einheit, die einfach da ist. Und ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht, wie es hier in Borken ist, aber wenn es in der Gemeinde überhaupt keine unterschiedlichen Meinungen gäbe oder keinen Streit oder keine Diskussion, ist das so? Nee, ne? Ich meine, dann kann ich eigentlich schon mal Kaffee trinken runtergehen, wenn es nicht so wäre. Aber gibt es schon mal Diskussionen über Themen, unterschiedliche Meinungen? Ja, ach, dann bin ich ja doch richtig. Genau. Und die Sache mit der Einheit, ne, wie das Thema das sagt, berufen zur Einheit, scheint irgendwie nicht so eine automatische Sache zu sein, die in Gruppen, auch in Gemeindegruppen automatisch da wäre, sondern Gott hat sich irgendwie was überlegt, dass diese Einheit anzustreben ist, aber nicht aus eigener Kraft, sondern berufen zur Einheit. Und ich fange mal mit dem Berufen an. Berufungsgeschichten gibt es ja in der Bibel jede Menge. Zum Beispiel, wie Petrus von seinem Fischerboot wegberufen wurde in einen neuen Arbeitsauftrag. Kleine Geschichte vom biblischen Unterricht. Wie heißt der biblische Unterricht bei euch? Biblischer Unterricht? Bibelstunde? Nee, nicht die Bibelstunde, ich meine so für die Jüngeren. BMX? BMX, auch gut, BMX, genau. Also, eine Geschichte vom BMX, ne? Vielleicht war sie vorher von euch. Also, Petrus war ein einfacher Fischer, aber als er Jesus getroffen hat, hat der ihn berufen zum, fragt, wer macht, ja, das?
Menschenfischer.
Genau, das wäre die zu erwartende Antwort gewesen, aber beim BMX sagt jemand Polizist. Und dann, ne, wer leitet den Unterricht hier? Ist nicht da. Okay, dann fragt Clara, Polizist, wie kommst du denn darauf? Und dann antwortet, ne, derjenige, der bei dem BMX das gesagt hat, naja, Jesus hat doch zu ihm gesagt, von jetzt an sollst du Menschen fangen. Fangen, deswegen Polizist. Wozu man berufen ist, das ist manchmal vielleicht gar nicht so leicht zu sagen und kann vielleicht auch zu Verwechslungen führen. Nicht, dass man aus Versehen noch im falschen Gewerbe landet, weil man nicht so richtig hingehört hat bei einer Berufung. Gott beruft Menschen. Er beruft manchmal für ganz konkrete Aufgaben. Auch wenn es gar nicht immer so leicht ist, dass der Angesprochene seine oder ihre Berufung richtig versteht. Auch das hat Gott schon öfters hinbekommen. Die Propheten im Alten Testament haben sich fast alle durch die Bank gewehrt, als sie von Gott eine Berufung gehört, sogar teilweise akustisch gehört haben. Also da war kaum einer, der gesagt hat, okay, wann kann es losgehen? Die hatten also mindestens Bedenken, ich bin zu jung, ich kann nichts ausrichten. Bis hin zu anderen guten Argumenten, warum sie dieser Berufung nicht unbedingt folgen sollten. Aber Gott hat es hinbekommen. Und damit sind wir bei dem ersten Gedanke. Ist doch die andere? Nee, da ist es, genau. Habe ich gedrückt oder habt ihr? Ihr habt das. muss ich es noch einschalten oder? Nee, ist es doch eingeschaltet. Ah, on, ich muss es erst einschalten. Ah, deswegen hat es nicht funktioniert. Einzelberufungen. Gott beruft in konkrete Aufgaben. Gott kann aber auch in andere Aufgaben ganz konkret berufen. Man kann auch ein berufener Polizist sein oder Lehrer, Mutter, Vater, Hausmann, Hausfrau. Gott kann zum Dienst in der Gemeinde berufen, als Musiker, als Gruppenleiter. Wozu bist du von Gott berufen? Ist jetzt eine rhetorische Frage, ne? Nicht jetzt jeder seine Mitarbeit nennen, aber ist dir völlig klar, wozu du berufen worden bist? Bist du am richtigen Platz? Hattest du mal den Eindruck, dass du an dieser Stelle in der Gemeinde dich einbringen solltest? Oder ist es vielleicht mehr so eine Frage, wie wir darauf reagieren, wenn wir irgendwo den Eindruck haben oder wenn jemand auf uns zukommt und sagt, ich könnte mir vorstellen, dass du da oder dort und dort ganz gut dienen könntest? Oder ist es gar nicht so einfach, weil wir nicht sicher sind, wo Gott uns haben will? Bevor ich irgendwas falsch mache, im falschen Bereich lande und wie das bei Mitarbeit in der Gemeinde so ist, wenn ich erstmal drin bin, ist es manchmal gar nicht so leicht, wieder rauszukommen. Berufung ist etwas, mit dem Gott in unsere Zeit eigentlich heute fast gar nicht mehr so richtig hineinpasst, so in der weltlichen Berufswelt. Heute lässt man sich fast nur noch in eine Professorenstelle hineinberufen. Bei Professoren, da gibt es noch diesen Begriff des Berufenwerdens. Ansonsten bewirbt man sich oder man fängt eine Ausbildung an und dann kommt man so in eine berufliche Situation hinein. Bei Professorenstellen, da wird man noch berufen. Ansonsten redet man eher von Selbstfindung und Selbstverwirklichung und versteht das als eine große Aufgabe, in die man irgendwie hineinkommen muss und die man irgendwie meistern muss, in der man gerecht werden muss. Wo man also auf jeden Fall selber aktiv werden muss. Und dann versucht man sich daran, versucht die Aufgaben, die in der beruflichen Situation auf einen zukommen, zu erfüllen, sich selbst zu verwirklichen, nicht nur im Beruf, in der Partnerschaft, in Projekten, in Ämtern. Aber Berufung an für sich funktioniert ja ganz anders. Nicht das Aktive, das selber, ich suche mir was Schönes aus, eine berufliche Situation, wo ich denke, die passt einigermaßen, sondern berufen wird man immer, passiv. Es gibt also immer irgendjemand anders, der einen irgendwo hin beruft. Berufung kommt von außen. Jemand anders ruft mich zu einer bestimmten Aufgabe. Darum geht es auch, wenn Jesus beruft. Nicht, dass die Fischer sich überlegt hätten, dröge Arbeit, irgendwo, gibt es nicht mal was anderes zu tun. Ich werde Schüler vom Rabbi. Ach, da kommt zufällig gerade einer vorbei. Nein, Jesus ruft sie heraus aus einer Situation, in der sie normalerweise geblieben wären, bis Ende berufliche Herausforderung. Er ruft den Petrus gerade raus aus dem Job, den er gelernt hat, wo er zu Hause war, den er ausgefüllt hat. Und ich glaube eigentlich soweit ganz gut. Und dann kommt's dorthin, wo er sich rufen lässt in eine Aufgabe, die ihm eigentlich gar nicht so liegt, dort findet er trotzdem seine Verwirklichung, seine Erfüllung, seine Bestimmung. In der Berufung wird ihm gezeigt, wer er ist, wer er aus Gottes Augen ist. Die menschlichen Augen haben Petrus und die anderen als Fischer gesehen. Da waren sie richtig am Platz, alles gut. Gott hat in dem Petrus und in seinem Bruder und in noch zwei anderen etwas anderes gesehen als nur Fischer, Menschenfischer. Wenn man dem Ruf Gottes folgt, auch wenn man sich manchmal nicht vielleicht gleich vorstellen kann, und das kann auch in einem ganz normalen weltlichen Beruf sein, kann es aber auch eine andere Aufgabe sein. Und man findet sich viel eher selbst, wenn man sich nicht auf Selbstverwirklichung und Selbstfindung konzentriert, sondern sich rufen lässt, im besten Falle von Gott. Dann blüht man vielleicht in einer neuen Situation auf wie eine Blume. Wenn Gott ruft, dann kann sich die ganze Pracht entfalten, die er in den Einzelnen hineingelegt hat und die dann so aufblüht. Ist die echt? Sehr schön. Keine Ahnung, kenne mich nicht so aus. Man sagt ja so schön, der macht seinen Job aus Berufung, wenn es gut läuft. Und das ist ein Lob, denn damit erkennt man an, dass jemand gut ist in dem, was er tut, jeden Tag. Aber im Grunde meint das mit der Berufung noch mehr, als dass nur jemand so seine Arbeit ganz gut macht. Wenn einer seinen Job aus Berufung macht, dann heißt das nicht nur einfach, dass er ihn gern oder gut macht, sondern auch, dass er ihn vielleicht auch besonders leidenschaftlich macht. Und auch nicht nur, dass er dann gerne mal etwas länger arbeitet, bereit ist, Überstunden zu machen und es ihm völlig egal ist, was er verdient. Wenn jemand seine Arbeit, seinen Auftrag aus einer Berufung heraus tut, dann macht er ihn, weil er dazu beauftragt wurde, weil es jemand anders gibt, der von außen gesehen hat, dass du genau da an der richtigen Stelle bist. Dass du, was du vielleicht geahnt hast, aber gedacht hast, ach, das können andere noch besser. Es gibt ja immer einen, der immer das noch besser kann, finde ich. Berufung leben heißt, dem Auftrag Gottes zu folgen. Das heißt nicht, wenn du diese Berufung nicht entdeckst, dass du an der anderen Stelle, wo du jetzt bist, immer todunglücklich sein musst. Das kann auch soweit ganz in Ordnung sein. Und trotzdem kann es ein Mehr geben, wenn wir uns aufmachen und nach dieser Berufung Gottes fragen. Und das ist ein langer Weg sein, kann aber manchmal ganz kurz sein. Und doch bleibt es der Auftrag, der mich mehr verwirklicht, als Selbstsuche es tun würde. Vielleicht ist es deshalb umso wichtiger, dass wir uns daran erinnern, wozu Jesus uns berufen hat. Ein Predigttext, den ich jetzt gleich lesen werde, ist eine Erinnerung an die Berufung Gottes. Paulus schreibt aus dem Gefängnis, weil er sich Sorgen macht, dass die Gemeinde in Ephesus ihre Berufung nicht erkennt oder wieder vergisst. An ist es? Müsst ihr drücken. Okay. Und deswegen der zweite Gedanke, Gemeindeberufungen. Gott beruft einzelne Menschen für konkrete einzelne Aufgaben, aber es gibt auch eine allgemeine Berufung für eine Gemeinde. Eine Berufung, zu der wir als Christen auch ganz unterschiedlich gemeinsam berufen sind. Offenbar hat Paulus, so wie er im Gefängnis sitzt, Angst, dass die Gemeinde in Ephesus ohne ihn ihre Berufung wieder vergisst. Die Gemeinde soll sich an die Berufung Gottes halten, daran festhalten. Und das, was die Berufung Gottes für uns Christen ist, das sagt Paulus so deutlich, wie er es sonst nirgends im ganzen Neuen Testament sagt. Christen sind berufen zur Einheit. Jetzt komme ich zu dem zweiten Gedanke. Berufen zur Einheit, nachzulesen in Epheser 4, die Verse 1 bis 6. So ermahne ich euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in allen. Wir sind berufen zur Einheit. Das schimmert in diesem ganzen Ein, in diesem Text durch. Das ist das, was Paulus den Christen in Ephesus in Erinnerung rufen will. Warum? Weil es in Ephesus mindestens zwei Gruppen gab, die sich nicht über den Blätterwuchs von Radwegen, sondern über eher theologische Sachen gestritten hatten. Das verdeutlicht die Berufung zur Einheit Paulus hier fast schon penetrant seinen Leuten in Ephesus. Und diese Berufung gilt auch uns heute, auch, ich glaube, auch in Borken. Das ist der Auftrag Gottes für uns, ein Auftrag. Ist nicht der, ne, es gibt noch andere, aber das ist ein deutlicher Auftrag. Und vielleicht müssen wir das heute auch wieder ein bisschen als Ermahnung hören, da wo es vielleicht ist es in Borken nicht so krass, aber in manchen Gemeinden, ne, wo es Gruppen gibt, die gar nicht mehr, oder Einzelpersonen, die gar nicht mehr miteinander können und die sich aus dem Weg gehen, und je größer die Gemeinde, desto leichter ist das auch, und weit weg sind von einer geistlichen Einheit. Heute, wo die Gesellschaft gemerkt hat, dass sie aus ganz unterschiedlichen Milieus besteht, ne, so wir werden sozial gesehen so in verschiedene Milieus eingeteilt, wo es für jeden Musikgeschmack auch mindestens einen eigenen Radiosender gibt, wo man sich aufteilt nach Marken, deren Klamotten man trägt oder deren Autos, die man fährt, oder die Lager nach den beiden Handy-Grundtypen oder Uhren, die man für die einzig wahren hält und die anderen so ein bisschen, naja, die gibt es auch noch. Wir lächeln ein bisschen drüber, ne, so, weil wir über die meisten Dinge drüber stehen. Aber in der Gemeinde, wenn es um gemeindlich, um theologische Fragen geht, da sind wir plötzlich mittendrin. Und auch, wo Christen ihren Glauben immer individueller definieren, sich nicht mehr eins machen können mit der Auffassung des Glaubens von dem, der Sonntag für Sonntag neben dir sitzt. Jahrzehnte ist es gut gegangen, und dann hast du dich einmal geoutet und der hat sich geoutet und schwupps sitzen die beiden nicht mehr nebeneinander, weil das geht, also neben dem kann ich nicht mehr sitzen. Also so wie der das versteht mit der Kreuzigung, also das geht ja gar nicht. Das sind konkrete Beispiele, die ich in Gemeinden erlebt habe. Das ist nicht fiktiv. Ich hoffe, dass es in Borken nicht so ist, nicht so kommen wird. Und da sagt Gott zu uns, hey, ihr seid zur Einheit berufen. Ich versuch's nochmal. Nee. Ja. Berufen zur Einheit. Ja, Paulus, was sollen wir denn jetzt damit anfangen? Ist das nicht schon viel zu schwierig und haben wir es nicht schon immer versucht, so eine geistliche Einheit in der Gemeinde anzustreben, umzusetzen? Ich denke, ganz ähnlich wie bei der Selbstverwirklichung vorhin, ist die Einheit der Christen nicht etwas, was wir selber zimmern müssen. Kein Projekt der christlichen Selbstverwirklichung für den, dem das besonders wichtig ist mit der geistlichen Einheit, sondern es ist etwas, was wir in der Berufung Gottes finden, für eine Gruppe, für einen Hauskreis, bis hin für eine Gemeinde. Und ich wage zu sagen, die geistliche Einheit der Christen ist möglich. Es gibt sie. Wo Menschen an den einen Christus glauben, wo sie diese eine Hoffnung nicht nur haben, sondern wo diese Hoffnung sie verbindet, zusammenbringt, zusammenschweißt. Wo einer für sie Herr ist und wo sie eine Taufe anerkennen. Da ist schon geistliche Einheit. Da ist ein Geist und da ist ein Leib. Und dieses Bild, was wir alle kennen, mit dem einen Leib, der aus so verschiedenen Teilen besteht, zeigt, ne, sofort auf, der kleine Finger ist nicht wie der 12-Finger-Darm. Da gibt es Unterschiede. Optisch und in der Funktion. Die Einheit, zu der wir Christen berufen sind, ist nicht in erster Linie eine strukturelle Einheit. Etwas, was wir machen können, was wir organisieren könnten. Eine institutionelle Einheit. Es ist eine geistliche Einheit, eine Einheit, die in Jesus gegeben ist, vorgegeben ist. Und jeder von uns sich überlegen muss, ist mir das wichtig, kann ich mich da reingeben, kann ich meine individuellen Erkenntnisse, die ja da sind, je länger wir Christen sind, desto mehr haben wir an Erkenntnis gesammelt. Und desto größer auch die Wahrscheinlichkeit, dass der neben dir sitzt, und wenn es der Ehepartner ist, kann es auch sein, hier oder da zu einer anderen Erkenntnis gekommen ist. Und dann kommt die Frage auf, wie gehe ich damit um? Kann ich das stehen lassen oder kann ich neben dem oder neben der jetzt nicht mehr sitzen? Es ist eine geistliche Einheit, eine Einheit, die in Christus gegeben ist. Unsere Aufgabe ist es nicht, Einheit zu machen. Das hat Jesus schon getan. Ein Herr, ein Vater, ein Geist, eine Taufe, eine Hoffnung. Das sind alles Dinge, die schon vorgegeben sind, geschehen sind, als Einheit angelegt sind. Und wir haben die Aufgabe, uns darauf einzulassen und das höher anzusetzen als meine eigene individuelle persönliche Erkenntnis, die nicht falsch sein muss. Aber wenn sie sich in einer Nuance nur von dem anderen unterscheidet, dann ist es immer die Frage, wer hat recht? Unsere Aufgabe ist es, wie Paulus ganz am Anfang in unserem Text schreibt, so ermahne ich euch nun, dass ihr dieser Berufung, zu der wir berufen sind, dass wir diese Berufung würdig leben. Und wie kann das gehen? Das ist ja auch sehr schön praktisch in diesem Text aufgeschrieben. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einander in Liebe. Das reicht schon. Seid demütig, geduldig, sanft zueinander und ertragt einander. Auch mit unterschiedlichen Erkenntnissen. Einheit zu leben heißt nicht, dass wir alle gleich denken müssen. 100%, das geht eh nicht. Dass alle gleich glauben müssen. Obwohl es Glaubensbekenntnisse gibt und es ist gut, die gemeinsam aufzusagen. Wenn ich in der evangelischen Kirche bin und dann so das Glaubensbekenntnis da gesagt wird, da lasse ich immer so diese Stelle, ich glaube an die heilige christliche Kirche. Das lasse ich immer aus. Ne? Da bleibt der Mund zu und dann geht es wieder weiter. Und es geht, das ist mein Kompromiss. Ich bin gar nicht so oft da, aber ne, so. Es geht für uns darum, das im Blick zu haben, was die Einheit herstellt, wer die Einheit herstellt, Jesus Christus. Einheit in Christus lässt Vielfalt zu. Die Einheit in Christus lässt sogar die Uneinigkeit in manchen Dingen zu. Unterschiedliche Gottesdienstformen. Die einen hätten es gern ein bisschen lauter, die anderen ein bisschen leiser, die anderen ein bisschen modernere Lieder, die anderen, ne, die alten roten Liederbücher waren doch gar nicht so schlecht, oder? Ja, solange wie es um das reine Evangelium von Jesus geht, ist das doch möglich. Unterschiedliche Musik, klar, solange wie Gott damit angebetet wird. Selbst unterschiedliche Gemeinden und Kirchen, die vor Ort miteinander arbeiten, miteinander beten oder vielleicht sogar mal ein Projekt entwickeln. Warum nicht, solange wie die Einheit durch Jesus nicht aus dem Blick verloren geht. Bei allen Unterschieden, die unter Christen sein mögen, gibt es eine in Gott selbst gegründete Einheit. So wie ein Blumenstrauß. Ein Blumenstrauß habe ich jetzt hier außerdem. Das ist das Einzige. Okay, es wäre jetzt optimal gewesen, aber ihr kennt doch alle Blumensträuße. Ne? Was macht den Blumenstrauß zu einem richtigen Blumenstrauß? Ne? Unterschiedliche Blumen, also okay, man kann noch einen Strauß Rosen, ne? Ist auch immer schön, also semi-schön, aber wenn es verschiedene Blumen sind, ne? Zack, schon wird es aufgewertet. Ne? Und ein schöner, großer Blumenstrauß so mit unterschiedlichen Blumen, ne? Wäre jetzt gut, wenn er hier eine gibt, ne? Aber ist ja auch, ne? Ihr wisst, was ich meine, hab davon gehört. Ne? Und damit es ein Blumenstrauß wird und bleibt, braucht es etwas, was auch in unserem Text genannt ist, was die Blumen nämlich zusammenhält. Ja, so wenn man die im Discounter kauft, das sind immer so 50 Gummis, die da drum gewickelt sind. Ne? Bis man die alle ab hat, sind die ganzen Blätter abgefallen. Aber hier ist vom Band des Friedens die Rede, das diesen vielfältigen Strauß zusammenhält. Das Band des Friedens. Dieser Berufung würdig zu leben heißt, ich sehe nicht nur die Einzigartigkeit meiner Blume, sondern ich sehe, wie wichtig auch die anderen Blumen sind, damit es so einen schönen bunten Strauß ergibt. Bei dem Grünzeug auf dem Fahrradweg bei mir zur Schule habe ich alles probiert. Ich verrate es jetzt. Ich habe als erstes den Fußweg genommen. Habe ich gedacht, okay, war möglich, aber an Straße habe ich irgendwie gar nicht gedacht. Aber genau. Dann an einem Tag war so ein grün angezogener Mann mit so einem Wagen, ne, wo hinten Grünzeug draufkommt. Habe ich gedacht, das ist bestimmt einer von der Stadt. Habe ich den angesprochen. Hat er gesagt, er sei nicht von der Stadt, er ist von dem Hochhaus da hinten, ne, und ich müsse mich an die Stadt wenden. Ich habe es versucht. Und als drittes, genau, ich habe es getan. Ne? Trotz aller moralischen Bedenken, trotz komischer Blicke von den Anwohnern, ne? So, was macht denn da so einer auf dem Fahrrad? Das sah nicht aus wie ein städtischer Mitarbeiter, der vom Grünen Amt da. Ne? Ich hab mir den Weg freigeschnitten. Ich bekenne es. Ne? Wenn es illegal ist, können wir gleich nochmal drüber reden, aber. Genau. Es gibt auch in der Gemeinde immer mehrere Möglichkeiten, mehrere Wege. Und Gott lädt uns ein, diese mehreren Wege, diese mehreren Wege und Möglichkeiten gemeinsam in einer geistlichen Einheit zu gehen. Das wünsche ich euch in Borken weiterhin und auch in uns in anderen Gemeinden. Amen.